Ja, das 19. Jahrhundert ist voll von Kräften, aber es ist noch nicht so recht klar, was das sind, Kräfte. Und die unheimlichsten Kräfte, das sind die Kräfte hinter dem Rücken, die man nicht sehen kann. Ich habe Ihnen zunächst ja zwei Seiten der Marx'schen Redeweise von Kräften vorgestellt. Einmal die schlummernden Potenzen der Natur, die von einem anderen Teil der Natur, nämlich dem selbstbewussten Naturding, geweckt und entwickelt werden als Kräfte der mit sich entzweiten Natur. Und das andere Mal eben die Produktivkräfte, die sich fortlaufend vermehren, steigern, Produktivkräfte, die progressiv die bestehenden Produktionsweisen sprengen, so wie die Schoten platzen, wenn die Zuckererbsen reif sind. Sie kennen auch schon das Problem, Produktivkräfte müssen reif sein, sagt Marx. Was ist das, reif? Wann sind sie unreif? Wann sind sie schon angefault? In den 60er und 70er Jahren redete man vom Spätkapitalismus, und meinte damit, dass der Moment der Reife jetzt eigentlich schon ganz nahe ist. Um 1900 sah Lenin den Kapitalismus schon in seiner Verfaulungsphase, wie er sich ausdrückte, überreif, verfault. Und heute, ja, heute könnte man ja vielleicht auch sagen, wir kommen jetzt in das Stadium des Frühkapitalismus hinein mit ganz unreifen Produktivkräften, wenn man daran denkt, welche schlummernden Naturpotenzen etwa die Biotechnologie gerade dabei ist, zum Erwachen zu bringen. Dunkelheit der Kräfte, deshalb diese Überschrift auch, denn es ist in der Tat einiges dunkel. Marx hat, das will ich, um noch an diesem Punkt abzuschließen und dann zu Nietzsche überzugehen, hat eigentlich zwei Modelle, die bei ihm parallel laufen, wenn er über Kräfte spricht. Oder anders gesagt, sind zwei Intuitionen bei Marx, die aber nicht recht durchgearbeitet sind und die sich einander behindern. Einmal hat er die Intuition der Potenzierung, der Steigerung der Kräfte, wobei deutlich geworden ist, ja auch letztes Mal, dass es sich um viele Kräfte handelt, um eine Pluralisierung der Kräfte. Das ist die eine Intuition bei Marx. Die andere Intuition geht dahin, dass er diese Kräfte in das alte naturspekulative Modell der mit sich entzweiten Natur bringen will, eine entzweite Natur, die ihre Entzweiung versöhnen will. Also auf den Begriff gebracht ist es diese Ambivalenz bei Marx, pluralisierte Kräfte oder entzweite Kräfte. Er ist, denke ich, in gewisser Weise unentschieden, ob er Kräfte dialektisch fassen will, das heißt als eine Spannung zwischen zwei Polen, Kräfte der Entzweiung, Kräfte des Widerspruchs, oder ob er die Kräfte plural fassen will, nicht als Entzweiung, sondern als Vielheiten, als Menge. Seine großen Formulierungen, wenn man denen nachgeht, die deuten immer darauf hin, dass er eigentlich dass der bipolare Kraftbegriff, um das mal so zu sagen, im Vordergrund steht. Allerdings ist das auch nicht immer wieder durchzuführen. So wird aus der Steigerung, der Potenzierung der Produktivkräfte immer schon etwas anderes, eine Vervielfältigung, eine Vielfalt. Das sollten wir im Kopf behalten, diese Unklarheit bei Marx. Ich komme darauf zurück, aber an dieser Stelle ist jetzt Zeit, zu Nietzsche überzugehen. Das heißt Punkt 3 bei mir, Nietzsches Fortschrittskritik. Wie könnte man Nietzsches Konzept der Kraft in einen Zusammenhang mit Marx bringen? Ich will zunächst, weil ich das bei Marx gemacht habe, auch wie angekündigt auf das Verhältnis von Nietzsche zu Darwin eingehen. Sie erinnern sich, mit welcher Sympathie Marx Darwins Entdeckung aufgenommen hat. Nietzsche war dagegen ein Anti-Darwinist. Und auch in diesem Punkt passt er nicht so ganz in das gängige Wahrnehmungsraster. Ganz ohne Zweifel hat Nietzsche der Biologie und der Rasse eine hohe Bedeutung zugemessen, aber er war eben kein Darwinist. Er war schon gar kein Sozialdarwinist. Ein Aphorismus aus der Götzendämmerung lautet, der ist überschrieben, Anti-Darwin. Ich zitiere Ihnen das. Was den berühmten Kampf ums Leben betrifft, so scheint er mir einstweilen mehr behauptet als bewiesen. Er kommt vor, aber als Ausnahme. Der Gesamtaspekt des Lebens ist nicht die Notlage, die Hungerlage, vielmehr der Reichtum, die Üppigkeit, selbst die absurde Verschwendung. Wo gekämpft wird, kämpft man um Macht. Man soll nicht Malthus mit der Natur verwechseln. Gedankenstrich. Gesetzt aber, es gibt diesen Kampf, und in der Tat, er kommt vor, so läuft er leider umgekehrt aus, als die Schule Darwins wünscht, als man vielleicht mit ihr wünschen dürfte, nämlich zu Ungunsten der starken Bevorrechtigten, der Glücklichen, der Ausnahmen. Die Gattungen wachsen nicht in der Vollkommenheit. Die Schwachen werden immer wieder über die Starken Herr. Das macht, sie sind die große Zahl, sie sind auch klüger. Und dann setzt er drei Punkte und fährt fort. Darwin hat den Geist vergessen. Das ist Englisch, Ausrufezeichen. Die Schwachen haben mehr Geist. Zitat Ende. Also ein Motiv kennen wir ja bereits. Nicht die Starken, die Herren siegen, sondern die Knechte, die Schwachen. Neu ist für uns der Gedanke, die Gattungen, sagt er, wachsen nicht in der Vollkommenheit. Ist ja daran zu erinnern, dass wir bei Marx überwiegend einen ungebrochenen Fortschrittsglauben finden, nur an wenigen Stellen, wie an der Stelle, die ich Ihnen vorgelesen habe, wo er vom progressiven Menschenpack spricht, kündigen sich Zweifel an. Nietzsche dagegen bricht radikal mit der Idee des Fortschritts. Neu ist auch der Gedanke für uns, dass der Gesamtaspekt weniger im Mangel, in der Notlage, in der Hungerlage zu sehen ist, sondern vielmehr im Reichtum, in der Üppigkeit, in der Verschwendung. Also eine antimalthusianische Position, die wieder zurückgeht zu den alten Anarchisten Godwin. Und an dieser Stelle greift Nietzsche ganz elementar die Evidenz der politischen Ökonomie an, eben auch die Evidenz der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie. Sie erinnern sich, dann wird nur die Notdurft verallgemeinert, sagt Marx, wenn die Produktivkräfte nicht reif sind. Und in dieser politischen Ökonomie gibt es eben nur diese Denkrichtung ewiger Mangel und fortlaufende Steigerung der Produktivkräfte, von dem eben zu einem gegebenen Zeitpunkt nie zu sagen ist, ob sie nun reif sind. Reif wie eine überüppige Frucht. Dieser Gedanke Nietzsches, dass Reichtum und Verschwendung als Gesamtaspekt des Lebens zu exponieren sind, das ist ein Gedanke, der wird später von Georges Bataille ganz entschieden aufgegriffen werden in seiner Theorie der Verausgabung und Kritik der beschränkten Ökonomie von 1944. Erinnert werden muss auch an den Gedanken, den wir auch etwas schon kennen, wo er sagt, gekämpft wird nicht ums Leben, sondern um Macht. Der Kampf selber spielt eine Rolle als Selbstzweck. Zu diesem Aphorismus Anti-Darwin existiert auch noch ein anderes Fragment, auch so überschrieben, Anti-Darwin, Frühjahr 1888. Da werden die Kritikpunkte an Darwin nochmal wiederholt, die Sie kennen. Und dann kommt ein Absatz, der heißt, meine Konsequenzen, schreibt er darüber. Und daraus will ich Ihnen einige Sätze vorlesen. Also meine Konsequenzen, dann sagt er meine Gesamtansicht. Meine Gesamtansicht. So. Erster Satz. Der Mensch als Gattung ist nicht im Fortschritt. Höhere Typen werden wohl erreicht, aber sie halten sich nicht. Das Niveau der Gattung wird nicht gehoben. Zweiter Satz. Der Mensch als Gattung stellt keinen Fortschritt im Vergleich zu irgendeinem anderen Tier dar. Die gesamte Tier- und Pflanzenwelt entwickelt sich nicht von Niederen zum Höheren, sondern alles zugleich und übereinander und durcheinander und gegeneinander. Und dann fährt er fort, die reichsten und komplexesten Formen, denn mehr besagt das Wort höherer Typus nicht, gehen leichter zugrunde. Nur die niedrigsten halten eine scheinbare Unvergänglichkeit fest. Erstere werden selten erreicht und halten sich mit Not oben, letztere haben eine komprimierende Fruchtbarkeit für sich. Auch in der Menschheit gehen unter wechselnder Gunst und Ungunst die höheren Typen, die Glücksfälle der Entwicklung, am leichtesten zugrunde. Das Genie ist die sublimste Maschine, die es gibt, folglich die zerbrechlichste. Versuchen wir ein bisschen herauszufinden, welcher Art Nietzsches Fortschrittszweifel sind. Es gibt zwar Möglichkeiten und Bedingungen für Fortschritt, ja, aber, sagt er, nicht auf dem Niveau der Gattung. Wie ist das zu verstehen? Also versuchen wir ein Beispiel aus dem Bereich moralischen Fortschritts. Es gibt einen moralischen Fortschritt. Nietzsche würde fragen, wo sind im Bereich der Moral Konstellationen, Ergebnisse, Beispiele, die wir als fortgeschrittenste, fortschrittlichste, höchste Moralität erkennen und anerkennen würden. Wo ist das? Und wenn Sie sich selbst diese Frage mal stellen, werden Sie vermutlich zu einem ähnlichen Resultat kommen wie Nietzsche, höchste Moralität. Ja, wo ist die? Irgendwo bei Gestalten wie dem Jesus der Bergpredigt oder in den Lehren des Buddha. Irgendwo da wird das liegen. Und dann kommt die Frage, ist ein moralischer Fortschritt über Jesus und Buddha hinaus denkbar? Wäre übrigens für das Fach Ethik eine wunderbare Klausuraufgabe. Ne? Nietzsche würde hier spontan sagen, nein, nicht möglich. Und man kann ja selbst mal versuchen, sich die Frage vorzulesen, was das sein könnte, ein Fortschritt darüber hinaus. Und Nietzsche zieht daraus eine dramatische Konsequenz. Er schreibt, ich zitiere, nein, das Ziel der Menschheit kann nicht am Ende liegen, sondern nur in ihren höchsten Exemplaren. Nicht am Ende, nur in ihren höchsten Exemplaren, nicht das Ziel der Menschheit. Und diese höchsten Exemplare, das haben Sie gehört, das sind eben die zerbrechlichsten. Sie merken es, Nietzsche ist ein Antidarwinist und von ihm kommen in der Tat die schärfsten Kritiken an all jenen Konzeptionen, die auf Fortschritt setzen. Jetzt schreibt er, das heißt im Fortschrittsklima seiner Zeit, ich zitiere, jetzt ist die Menschengeschichte nur die Fortsetzung der Tier- und Pflanzengeschichte. Ja, in den untersten Tiefen des Meeres findet der historische Universalist noch die Spuren seiner selbst als lebenden Schleim. Den ungeheuren Weg, welchen der Mensch bereits durchlaufen hat, wie ein Wunder anstaunend, schwindelt dem Blicke vor dem noch erstaunlicheren Wunder vor dem modernen Menschen selbst, der diesen Weg zu übersehen vermag. Er steht hoch und stolz auf der Pyramide des Weltprozesses, indem er oben darauf den Schlussstein seiner Erkenntnis legt, scheint er der horchenden Natur ringsumher zuzurufen, wir sind am Ziel, wir sind das Ziel, wir sind die vollendete Natur. Zitat Ende. Also für Nietzsche spricht diese Position des historischen Universalismus aller Empirie Hohn. Und zum Stichwort Fortschritt notiert er an einer anderen Stelle, dass wir uns nicht täuschen. Die Zeit läuft vorwärts. Wir möchten glauben, dass auch alles, was in ihr ist, vorwärts läuft. Dass die Entwicklung eine Vorwärtsentwicklung ist. Das ist der Augenschein, von dem die Besonnensten verführt werden. Aber das 19. Jahrhundert ist kein Fortschritt gegen das 16. Und der deutsche Geist von 1888 ist ein Rückschritt gegen den deutschen Geist von 1788. Die in Häkchen Menschheit avanciert nicht, sie existiert nicht einmal. Der Gesamtaspekt ist der einer ungeheuren Experimentierwerkstätte, wo einiges gelingt, zerstreut durch alle Zeiten, und Unsägliches missrät, wo alle Logik, Ordnung, Verbindung und Verbindlichkeit fehlt. Zitat Ende. Es lohnt sich nochmal einen Blick zurückzuwerfen auf Marx. Marx war ja auch viel zu hellsichtig, um sozusagen einen platten Fortschrittsoptimismus mitzumachen. Er hat ja die entfremdete Form, in der der Fortschritt sich vollzieht, ausgiebig kritisiert, aber er hat die Hölle des Fortschritts dann doch immer wieder auf einer tieferen Ebene gerechtfertigt. In einer Verteidigung des bürgerlichen Ökonomen Ricardo gegen, wer sagt, seine sentimentalen Gegner, schreibt Marx über diesen Fortschritt der Gattung Mensch, indem er Ricardo verteidigt, dass, ich zitiere, dass diese Entwicklung, also gemeint der Fortschritt, dass diese Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung Mensch, obgleich sie sich zunächst auf Kosten der Mehrzahl der Menschenindividuen und ganzer Menschenklassen macht, schließlich diesen Antagonismus durchbricht und zusammenfällt mit der Entwicklung des einzelnen Individuums, dass also die höhere Entwicklung der Individualität nur durch einen historischen Prozess erkauft wird, worin die Individuen geopfert werden, das wird nicht verstanden. Also so verteidigt er Ricardo, der auch eine stark pessimistische Version des gesellschaftlichen Fortschritts hatte. Marx selbst würde auch nie gesagt haben, wir sind am Ziel, wir sind das Ziel, wir sind die vollendete Natur. Die ganze Konzeption der Vergänglichkeit spricht schon dagegen, aber Marx geht davon aus, dass nach diesem ungeheuerlichen Opfergang der Produktivkraftentwicklung irgendwann, wenn die Zeit reif ist, eine Gattung Mensch existieren wird in der Zukunft, die das dann einmal sagen wird. Aber eben wir nicht. Anders Nietzsche, eine ganz andere Auffassung. Zu jeder Zeit bringt die ungeheure Experimentierstätte Welt einiges hervor, was gelingt, eben einen höheren Typus und damit zugleich auch einen zerbrechlichen Typus und Unsägliches missrät. Und nun stellt sich bei Nietzsche natürlich von dieser Konzeption ausgehend die dringliche Frage, welche Kräfte bewirken denn, dass ein höherer Typus gelingt und welche Kräfte bewirken, dass er unterliegt? Welche Kräfte führen zum Scheitern und welche zum Erfolg? Oder in Nietzsches Worten, ich zitiere, man muss studieren, wie tatsächlich ein großer Mensch zustande gebracht worden ist. Und absehbar ist auch schon, dass, um überhaupt an diese Frage heranzukommen, der ganze Begriff von Kraft und Kräften anders gefasst werden muss. Nietzsche stellt um. Wie kommt es? Was sind die Ursachen dafür, dass ein großer Mensch zustande kommt? Und damit komme ich zum nächsten Punkt, Kausalität oder Machtquanta. Nietzsche baut das Kraftkonzept um. Seine These lautet, um sie sozusagen vorwegzunehmen, Kraft, sagt er, Kraft ist eine Antwort, die wir dort geben, wo wir für etwas eine Ursache suchen. Kraft ist die eine Antwort, wenn wir für etwas eine Ursache suchen. Und in einem Fragment kritisiert er diesen Begriff Ursache ganz entschieden. Ich zitiere, wir haben absolut keine Erfahrung über eine Ursache. Psychologisch nachgerechnet kommt uns der ganze Begriff aus der subjektiven Überzeugung, dass wir Ursache sind. Nämlich, dass sich der Arm sich bewegt etwa. Aber das ist ein Irrtum. Wir unterscheiden uns, die Täter, vom Tun und von diesem Schema machen wir überall Gebrauch. Wir suchen nach einem Täter zu jedem Geschehen. Aber was haben wir gemacht? Wir haben ein Gefühl von Kraft, von Anspannung, von Widerstand, ein Muskelgefühl, das schon der Beginn der Handlung ist. Wir haben es als Ursache missverstanden. Oder den Willen, das und das zu tun, weil auf ihn die Aktion folgt, als Ursache verstanden. Als Ursache, das heißt, und da macht er drei Gedankenstriche, setzt ab und schreibt, Ursache in Häkchen kommt gar nicht vor. Von einigen Fällen, wo sie uns gegeben schien und von wo aus wir sie projiziert haben zum Verständnis des Geschehens, ist die Selbsttäuschung nachgewiesen. Unser Verständnis eines Geschehens bestand darin, dass wir ein Subjekt erfanden, welches verantwortlich wurde dafür, dass etwas geschah und wie es geschah. Zitat Ende. Das ist nicht einfach zu verstehen. Wir sehen etwas und fingieren uns einen Täter hinter dem Tun. Täter hinter dem Tun, das ist nebenbei gemerkt ja auch ein Kerngedanken meines Kollegen Günther Dux, der ist wendet als Unterschied von einer absolutistischen Handlungslogik und einer relativen Prozesslogik. Und Nietzsche ist einer der ersten, der das philosophisch erfasst hat, die relative Prozesslogik. Ursache, so Nietzsche, ist eine Projektion unseres Willensgefühls, Freiheitsgefühls, Verantwortlichkeitsgefühls in das Geschehen hinein. Und Nietzsche fügt hinzu, tatsächlich erfinden wir alle Ursachen nach dem Schema der Wirkung. Letztere ist uns bekannt. Zitat Ende. Also ich schiebe nicht diese Folie zur Seite, das ist ein Vorgang. Und zur Erklärung ziehe ich eine Kraft heran und das war, wie Sie eben gesehen haben, meine Schubkraft war das. Bei allen komplizierteren Phänomenen, die geschehen, ziehen wir Ursachen heran. Causa, schreibt Nietzsche, ist ein Vermögen zu wirken, hinzu erfunden zum Geschehen, Zitat Ende, und hinzu erfunden nach dem Schema der Wirkung, die wir sehen. Wir sehen Wirkung, also schließen wir auf Kräfte. Also die Frage, was ist die Ursache von XY? Die Antwort, das ist immer die Kraft. Wir denken uns immer eine Kraft dahinter. Kausalität, was ist das? Was hat den tief beschäftigt und Kausalität ist ja auch einer der Kernbegriffe in der ganzen Krafttheorien des 19. Jahrhunderts, an dessen Ende Nietzsche steht. Kausalität, Nietzsche notiert, man wundert sich, man ist beunruhigt, man will etwas Bekanntes, woran man sich halten kann, sobald im Neuen uns etwas Altes aufgezeigt wird, sind wir beruhigt. Der angebliche Kausalitätsinstinkt ist nur die Furcht vor dem Ungewohnten und der Versuch, in ihm etwas Bekanntes zu entdecken. Ein Suchen nicht nach Ursachen, sondern nach Bekanntem. Wenn Sie sich einen Moment überlegen, wie oft das auch alltäglich geschieht, dass wir uns wundern, eine Ursache suchen und die Beruhigung tritt ja sofort ein, wenn wir auf etwas Bekanntes gestoßen sind, dann entspannt sich alles. Ach so, ja, richtig, kenne ich doch. Kausalitätsinterpretationen sind für Nietzsche Beruhigungsmittel und von daher eine Täuschung. Sein Resümee, ich zitiere das, es gibt weder Ursachen noch Wirkung. Und er fügt hinzu, sprachlich wissen wir nicht, davon loszukommen. Sprachlich wissen wir nicht, davon loszukommen, aber daran liegt nichts. Wenn ich den Muskel von seinen Wirkungen getrennt denke, so habe ich ihn negiert. Im Summa, ein Geschehen ist weder bewirkt noch bewirkend. Nun werden Sie natürlich fragen, wenn nicht Ursache und Wirkung, was dann? Wie soll man sich das sonst erklären? Und Nietzsches Antwort ist nicht einfach, sie ist höchst sperrig, tasten sie reicht weit in das 20. Jahrhundert hinein. Er schreibt, ich zitiere, der Grad von Widerstand, und der Grad von Übermacht. Darum handelt es sich bei allem Geschehen, wenn wir zu unserem Hausgebrauch der Berechnung das in Formeln von Gesetzen auszudrücken wissen, umso besser für uns. Aber wir haben damit keine Moralität in die Welt gelegt, dass wir sie uns als Gehorsam fingieren. Also zu Gehorsam fingieren, dass wir zu den Wirkungen, zu den Effekten, die wir sehen, uns bekannte Täter hinzudichten, Kräfte eben. Bekannt heißt eben nach unserem Maß, unserem Schema gehorchend. Und mit der Rede von Ursachen, so der nietzscheanische Gedanke, moralisieren wir die Welt, wir fingieren sie uns als eine uns gehorsame Welt. Und dann fährt er fort, ich zitiere, es gibt kein Gesetz. Jede Macht zieht in jedem Augenblick ihre letzte Konsequenz. Das Machtquantum ist durch die Wirkung, die es übt und der es widersteht, bezeichnet. Es fehlt die Adiaphorie, also die Nichtunterscheidung, die Indifferenz, die Neutralität. Es fehlt die Adiaphorie, die an sich denkbar wäre. Es ist essentiell ein Wille zur Vergewaltigung und sich gegen Vergewaltigungen zu wehren, nicht Selbsterhaltung. Jedes Atom wirkt in das ganze Sein hinaus. Es ist weggedacht, wenn man diese Strahlung von Machtwillen wegdenkt. Deshalb nenne ich es ein Quantum, in Häkchen Wille zur Macht. Damit ist der Charakter ausgedrückt, der aus der mechanischen Ordnung nicht weggedacht werden kann, ohne sie selbst wegzudenken. Eine Übersetzung dieser Welt von Wirkung in eine sichtbare Welt, eine Welt fürs Auge, das ist der Begriff Bewegung. Hier wird immer subintelligiert, dass etwas bewegt wird. Hierbei wird, sei es nun in der Fiktion eines Klümpchenatoms oder selbst von dessen Abstraktion, dem dynamischen Atom, immer noch ein Ding gedacht, welches wirkt. Das heißt, wir sind aus der Gewohnheit nicht herausgetreten, zu der uns Sinne und Sprache verleiten. Subjekt, Objekt, ein Täter zum Tun, das Tun und das, was es tut, gesondert. Vergessen wir nicht, dass das eine bloße Semiotik und nichts Reales bezeichnet. Die Mechanik als eine Lehre der Bewegung ist bereits eine Übersetzung in die Sinnensprache des Menschen. Das ist nicht ganz einfach, meine Damen und Herren. Und hier haben wir im Ausgang des 19. Jahrhunderts ein Denken über Ursache, Wirkung, über Kraft und Kräfte, das ja seltsam postmodern anmutet. Macht, Quanta, Kritik des Mechanismus, so hat er das Fragment überschrieben, 1888, Macht, Quanta, Kritik des Mechanismus, lange Zeit, lange vor der Zeit, in der dann um 1900 die Quantenphysik das mechanistische Weltbild revolutionieren wird, wie sie in der Schule gelernt haben, also jene Quanten, die eben Effekte sind und bei denen die Frage Effekte von was eigentlich ins Leere läuft. Kraft ist der Grad von Widerstand und der Grad von Übermacht. Kraft ist ein ja, substanzloser Effekt. Es gibt hier nichts, was etwa als Ursache etwas bewirkt. Es gibt sozusagen, das ist ein semiotisches Problem, sagt er, ein sprachliches Problem. Und um Ihnen vielleicht diese Übersetzung noch etwas klar zu machen, also, was das 19. Jahrhundert Kraft nennt, sagt er, ist ein substanz-subjektloser Effekt. Es gibt hier nichts, was als Ursache etwas bewirkt. Es gibt auch streng genommen keine Dinge. Was ist ein Ding, nicht? Es gibt, sagt Nietzsche, es gibt kein Wesen an sich. Die Relationen konstituieren erst das Wesen. Zitat Ende. Es gibt, Fortschrittskritik, auch kein Nacheinander, keine Folge, sondern es gibt immer nur ein Ineinander. Gesetz, übersetzt er in den Formulierungen, jede Macht zieht in jedem Augenblick ihre letzte Konsequenz. Und es gibt eben viele Mächte, eine immense Pluralität von, ja, nicht Kräften, von Machtquanta, die wir uns durch sprachliche Fiktionen, wie zum Beispiel das Wort Ding, das Wort Subjekt, das Wort Ursache, das Wort Gesetz, die wir durch sprachliche Fiktionen zusammenfassen. Warum fassen wir zusammen? Weil wir sie uns dadurch gehorsam fingieren, in die Welt eine Moralität legen und uns damit beruhigen, psychologisch beruhigen. Nietzsche zufolge ist es unsere Grammatik, die uns dazu zwingt. Es ist ein semiotisches Problem. Nächsten Winter, wenn ich das schaffe, werde ich Ihnen zeigen, wie die Diskursanalyse von Foucault sozusagen strikt auf dieser Machtquantentheorie Nietzsches aufbaut. Bei Nietzsche bricht auch generell der Zweifel auf, den dann viele andere um 1900 auch haben werden, nämlich der grundsätzliche Zweifel, ob Sprache die Welt repräsentieren kann. Die Wörter und die Dinge, les mots et les choses, ob das zusammenzubringen ist. Und es wird die Entdeckung kommen, dass es die Grammatiken sind, die durch uns hindurch sprechen, die uns die Worte, die uns ja das Gewimmel der Machtquanta zu bändigen versprechen und uns sozusagen versprechen, dass wir eine Ordnung in diese Welt hinein fingieren. Die Grammatik hat Nietzsche auch dazu gezwungen, für dieses Phänomen, dem er sich hier tastend nähert, einen Namen zu geben, einen zusammenfassenden Namen zu geben. Und Nietzsche nennt Machtquantum, nennt er ein Quantum Wille zur Macht. Er nennt das, setzt es in Häkchen, aber auch für dieses Wort gilt, ich zitiere, wir haben Einheiten nötig, um rechnen zu können, deshalb ist nicht anzunehmen, dass es solche Einheiten gibt. Diese semiotischen Einheiten, diese Metaphern sind eben auch nur ja, Kräfte als Effekte, sind Machtquanta ineinander mit anderen Machtquanta. Und hinter aller Sprache und allem Versuch, Ursachen zu finden, denkt Nietzsche ein immenses Gewimmel von Kräften als Wirkungen ohne Bewirker. Streicht man die Zusammenfassung, die wir sprachlich uns nehmen, streicht man diese Zusammenfassung weg, oder wie Nietzsche sagt, ich zitiere, eliminieren wir diese Zutaten, also diese semiotischen Zutaten, Zitat, so bleiben keine Dinge übrig, sondern dynamische Quanta in einem Spannungsverhältnis zu allen anderen dynamischen Quanten, deren Wesen in ihrem Verhältnis zu allen anderen Quanten besteht, die in ihrem Wirken auf dieselben, der Wille zur Macht ist nicht ein Sein, nicht ein Werden, sondern ein Pathos. Das Pathos ist die elementarste Tatsache, aus der sich erst ein Werden und Wirken ergibt. Zitat Ende. Und Sie merken, ein neues Wort taucht auf. Der Wille zur Macht, diese Machtquanten, das ist kein Sein, kein Werden. Er rückt auch nicht in die Stellungen der alten Denkweise, der alten Philosophie ein, die substanziell jetzt über das Sein an sich, über das Werden als Prozess überhaupt nachdenkt, sondern Wille zur Macht ist ein neues Wort, ein Pathos, ein Pathos. Die Machtquanten, das ist ein Pathos. Was ist das? Wenn Sie nachschlagen, stellen Sie fest, Pathos ist Leiden, aber auch sich überhaupt in einem Zustand befinden. Und das ist wiederum ein erstaunlicher Befund. Nietzsches Philosophie, eine Philosophie des Leidens. Ich weiß nicht, aber viele neuere Interpretationsansätze, etwa auch die von Colli und Montignari, gehen in diese Richtung, aber hüten wir uns vor voreiligen Zusammenfassungen, eliminieren wir die Zutaten, vertrauen wir ihnen nicht allzu sehr. Wir sollten uns aber erinnern, dass wir bei der Diskussion der Kräfte bei Marx und dem naturphilosophischen Hintergrund schon einmal auf eine Figur des Leidens gestoßen sind und das in einem Zustand sein. Sie erinnern sich an die, Jakob Böhmische Qual. Die Natur entzweit sich, anorganisches, organisches, Pflanzen, Tiere, Menschen Und in diesem Zustand der Entzweiung leidet die Natur. Sie strebt nach Versöhnung. Und auch bei Böhme in der Naturphilosophie ist in allen Phänomenen Qual. Ein Quantum Qual, könnte Böhme sagen. Oder wie er es in seiner Sprache sehr schön ausgedrückt hat, in allem ist eine verknorbte Sonderlichkeit. Eine verknorbte Sonderlichkeit. Und wir haben uns die Frage zu stellen an dieser Stelle, Punkt 5, da bin ich jetzt, ist dieses Pathos Nietzsche mit Böhmes Qual, die Marx inspiriert hat, in seiner Entfremdungstheorie zur Deckung zu bringen? Ist das Leiden an der Entzweiung dasselbe Leiden, das Nietzsche in den pluralen Willen zur Macht zu entdecken glaubt? Und ich nehme es vorweg, ich glaube, es ist nicht zur Deckung zu bringen, es ist, sind zwei Paar Schuhe. Und wenn Sie auf die Worte Qual und Pathos hören und sich die berühmten Ohren hinter den Ohren wachsen lassen, so hören Sie vielleicht auch schon die Differenz. Qual, das Leiden an der Entzweiung oder mit Marx eben das Leiden an der Entfremdung, hat immer einen bestimmten Richtungspfeil, nämlich den Richtungspfeil auf Wiedervereinigung. Nicht? Die Entzweiung ist aus einem Zustand hervorgegangen und das Negative in der Entzweiung, die Negation treibt zu einer neuen Synthese, echt hegelianisch, oder wenn Sie es anders haben wollen, in den berühmten Marxischen Worten, ich zitiere, auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. Und dann schließlich, eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist. Und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen im Schoße der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Zitat Ende, hochberühmte Formulierung, unendlich oft zitiert in der Literatur. Diese Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, sie folgt dieser Bewegung, in der die Entzweiungen fortlaufend in neuen Synthesen aufgehoben werden. Die treibenden Elemente, die Produktivkräfte, geraten in Widerspruch zur Struktur und wälzen sie in qualvollen Revolutionen um. Aber es gibt immer auch eine Rechtfertigung dieser Qual, die neue Synthese, und schließlich gibt es am Vorabend des Endes dieses Weges eine letzte antagonistische Form, eine dual zerspaltene Form des Produktionsprozesses, die bürgerliche Gesellschaft eben, und es ist dies eine zutiefst zerrissene und die Individuen zerreißende Gesellschaftsformation, und zwar auch dual. Der französische Historiker François Furet hat für diese moderne Demokratie das Charakteristikum herausgestellt, ich zitiere, das Charakteristikum sagt er, das sicherlich einzigartig in der Weltgeschichte ist die unbegrenzte Fähigkeit, Menschen hervorzubringen, die das soziale und politische System verabscheuen, in das sie hineingeboren sind, die Luft hassen, die sie atmen, obwohl sie die Grundlage ihres Lebens ist und sie nie etwas anderes kennengelernt haben. Das ist dann die Qual der bürgerlichen Gesellschaft. Sie birgt Marx zufolge die letzte tiefste Entzweiung, mit deren revolutionärer Überwindung dann, so sein Konzept, die Vorgeschichte, nennt er das, die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft abschließt. Und dann entsteht etwas, ja, für das man vielleicht Ernst Bloch zitieren muss, der am Ende seiner 2000 Seiten Prinzip Hoffnung ganz am Schluss schreibt, Ich zitiere, so entsteht etwas in der Welt, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war, Heimat. Zitat Ende. Also der Kommunismus als etwas, worin niemand war, weil er in der Zukunft liegt, aber dennoch als etwas, was allen in die Kindheit scheint, etwas sehr Altes, eben vielleicht jene Zeit vor den Entzweiungen, in denen der Mensch sich solidarisch mit der Natur verbunden fantasiert hatte oder vielleicht auch war, ist damit gemeint. Und nicht umsonst heißt diese Phase ja in der marxistischen Diskussion Urkommunismus. Urkommunismus. Dieses Leiden an der Entfremdung, diese Qual hat eben einen Richtungspfeil in Richtung auf Wiedervereinigung auf einer qualitativ höheren Stufe. Nietzsches Pathos, um das noch abzuschließen, das Leiden, das sich eben in diesen Machtquanten zeigt, hat einen anderen Richtungspfeil. Auch Nietzsche denkt natürlich an die Zukunft. Das ist nicht die Differenz zu Marx. Die bisherige Geschichte hat höchste Exemplare hervorgebracht, aber auch die Zukunft kann höchste Exemplare hervorbringen. In einem Fragment heißt es, ich zitiere, der bisherige Mensch, gleichsam ein Embryon des Menschen der Zukunft, alle gestaltenden Kräfte, die auf diesen hinzielen, sind in ihm, und weil sie ungeheuer sind, so entsteht für das jetzige Individuum, je mehr es zukunftsbestimmend ist, Leiden. Dies ist die tiefste Auffassung des Leidens. Die gestaltenden Kräfte stoßen sich. Die gestaltenden Kräfte stoßen sich. Zitat Ende. Wenn Sie zuhören, das Leiden hat einen anderen Richtungspfeil. Es ist kein Leiden an der Entzweiung, sondern es ist ein Leiden des sich abstoßen Wollens. Und an einer Stelle sagt er es auch erläuternd, Pathos der Distanz. Pathos der Distanz. Ja, die Distanz ist selbst ein Kraftquantum, sich abstoßen wollen. Und diese Konzeption von Kraft, Leiden, Distanz hat weitreichende Folgen, wo alle Objekte, Dinge, Phänomene, Macht in Machtquanten aufgelöst erscheinen, in ein Gewimmel von Machtquanten, in ein nur ineinander, ist es unsinniger, von einer sich entzweienden Kraft zu sprechen. Das heißt, Kraft ist von vornherein im Plural, eine Vielheit von Kräften, die gegeneinander auf Pathos, auf Distanz und Überwältigung gehen. Und das bedeutet, jede Kraft bezieht sich auf eine andere Kraft und dieses sich beziehen auf nennt er eben Wille. Geht man mit Marx von diesem Modell der Entzweiung auf, so erscheint die hier entstehende Kraft immer als etwas Negatives. Die Qual drängt zur Aufhebung der Qual. Aber bei Nietzsche wird, wie das Gilles Deleuze in seinem Nietzsche-Buch, was ich Ihnen auch in der Literaturliste aufgeführt habe, wie er das zu Recht bemerkt, ich zitiere, niemals wird bei Nietzsche das wesentliche Verhältnis einer Kraft zu einer anderen als ein im Wesen negatives Element begriffen. In ihrem Verhältnis zu einer anderen negiert die Kraft, die gehorchen lässt, nicht etwa die andere Kraft oder das, was sie nicht ist, sie bejaht vielmehr ihre eigene Differenz und genießt sie. Also das Leiden als Pathos der Distanz ist bei Nietzsche das Ja-Sagen, das Ja-Sagen. Eine differenzielle Affirmation, wenn Sie ein schönes Fremdwort dafür haben wollen. Ein Ja-Sagen, ein freudiges Ja-Sagen. Sie erinnern sich, in der Hegelschen Dialektik wird, das sagt das Selbstbewusstsein zuerst immer Nein. Ja, meine Damen und Herren, soweit bin ich gekommen. Diesen Unterschied wollte ich Sie aufmerksam machen, Pathos und Qual. Das nächste Mal werde ich mit dem Teil C der Umwertung der Werte weitermachen. Aber wie gesagt, erst nächsten Dienstag nach Rosenmontag. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.